Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Immer mehr Unternehmen setzen mit Blick auf ihre Flotte auf Stromer. Kein Wunder, denn langfristig bieten E-Fahrzeuge ein höheres Einsparungspotenzial als Verbrenner. Eine wichtige Rolle spielen hierbei intelligente Ladelösungen, die für die Verwaltung und die Steuerung der Ladeinfrastruktur zuständig sind. Wie können solche Softwarelösungen beim Aufbau der Ladeinfrastruktur helfen? Und wie sieht die Zukunft solcher Ladelösungen aus? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Eduard Schlutzius, dem CEO von Reef. Hallo Eduard.
Grüß dich.
Was macht ihr bei Reef so ganz genau? Welches Problem löst ihr euren Kunden, sagen wir es mal so?
Wir machen bei Reef eine Plattform fürs Laden von Elektroautos. Mhm. Und sind von Anfang an im halböffentlichen Markt unterwegs. Mhm. Also es gibt, wenn ich mein Elektroauto lade, merke ich schnell, es gibt einmal Ladevorgänge zu Hause, es gibt die im halböffentlichen Bereich, mhm, was vor allem gerade bei der Firma ist, und es gibt die öffentlichen Vorgänge. Mhm. Wir haben vom ersten Tag an gesagt, wir wollen das Problem im halböffentlichen Bereich lösen, weil ich dort ganz andere Anforderungen als im öffentlichen habe.
Halböffentliche Bereich, das sind Unternehmensflotten, und was gehört da noch dazu?
Laden können eigentlich alle da. Es geht eher um den Standort, an dem die Infrastruktur aufgebaut wird. Mhm. Und im Gegensatz zum öffentlichen Laden habe ich im halböffentlichen, schaut die Infrastruktur anders aus. Das ist dann irgendwie ein Mehrfamilienhaus oder ein Bürogebäude oder ein Firmenparkplatz oder auch ein Hotel. Das heißt, ich baue oft viele Stationen nebeneinander auf. Und vor allem habe ich keinen Betreiber, der daraus ein Geschäftsmodell macht, mhm, sondern ich biete meinen eigenen Fuhrpark oder meinen Mieterinnen und Mietern oder meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ladestationen zum Laden an.
Okay, und das gibt ganz besondere Herausforderungen für die, die das betreiben. Welche sind das denn? Was ist da so die große Schwierigkeit für die, die solche größeren Ladelösungen haben?
Gut, erstmal ist die Schwierigkeit, dass keiner von denen bisher eine Ladestation betrieben hat oder eine Tankstelle in der Vergangenheit. Ja. Das heißt, in unserem Segment, wir ziehen jeden Tag oder gewinnen jeden Tag also Minimum 15 neue Kunden, mhm, 15 neue Fuhrparks. Und die Herausforderung ist, dass jeder dieser Fuhrparks, das beginnt dann bei einem Asset Manager oder einer kleineren Firma, die 10 Stationen aufbaut, und endet bei sehr großen Firmen, die wir haben, die dann mehrere hunderttausend Mitarbeiterinnen haben. Mhm. Da werden die Ladestationen installiert und dann kriegen die da irgendwie einen Dashboard in die Hand gedrückt und dann müssen sie das nutzen. Okay. Und das haben wir mittlerweile gut im Griff, aber es ist vor allem dann natürlich die Frage, wie kriegt das Ganze ins Feld in der Skalierung? Okay. Das ist dann bei uns nicht so, dass das dann irgendwie ein Partner ist, irgendwie ein Tankstellenbetreiber, sondern eben jeder, der ein Gebäude hat und dann dazu einen Elektriker. Mhm.
Vielleicht einmal noch, bevor wir da näher einsteigen, so zur Orientierung, welchen Anteil haben eigentlich Flotten überhaupt am Kfz-Markt und welcher Teil von diesen Flotten ist momentan elektrisch?
Es gibt in Deutschland ungefähr 40.000 Autos, mhm, von denen sind, bis jetzt nachgucken, aber irgendwie so 1,3, 1,4 Millionen elektrisch gerade. Mhm. Wenn wir auf den Flottenmarkt gucken, im gewerblichen Umfeld fahren 5,5 Millionen Fahrzeuge. Mhm. Und von denen ist gerade 500.000 ungefähr elektrisch. Da sieht man auch, warum im halböffentlichen Bereich bei uns der starke Fokus am Anfang aufs Unternehmen war und weniger irgendwie aufs Mehrfamilienhaus, weil das ist einfach der Bereich, in dem zuerst die Traction passiert. Mhm. Das heißt, dort werden die Fahrzeuge ganz natürlich zuerst zugelassen. Das ist der Bereich, der die meisten Fahrzeuge kauft. Das heißt, das ist der Bereich, in dem dadurch auch die meisten Elektroautos sind. Und dann gibt es natürlich auch viele Incentivierungsprogramme für die Dekarbonisierung von Fuhrparks.
Also das Potenzial sind ja dann, wenn ich das richtig gerade gehört habe, du hattest gesagt, 5 Millionen in Flotten und 40 insgesamt. Kann einen wesentlichen Beitrag leisten zur Elektrifizierung?
Also das Dekarbonisierungspotenzial ist riesig im Fuhrpark. Es gibt ja dann in den Teil der 5 Millionen sind auch, also nicht nur Pkw, sondern auch Nutzfahrzeuge, die im gewerblichen Umfeld fahren, also beim Elektriker irgendwie so ein paar Vans. Mhm. Genau, aber bei uns laden tatsächlich am meisten Mitarbeiter gerade. Okay. Und Flotten natürlich auch viel, wobei ich beim, man meinte immer, die Flotten stehen den ganzen Tag rum. Das ist natürlich bei Poolautos so, mhm, dass die irgendwie zumindest nachts wieder am Fuhrpark sind oder am Standort. Die meisten Dienstwagenberechtigten laden nachts zu Hause, mhm, und nicht am Standort. Das heißt, am Standort laden eher eigentlich irgendwie privat die Fahrzeuge, die dann abgerechnet werden.
Okay. Wie genau kann jetzt eine Softwarelösung dazu beitragen, dass Flottenbetreiber ihre Ladenetze aufbauen?
Na gut, ich kann eine Ladestation natürlich erstmal offline und dumm betreiben. Das tun aber die wenigsten nur noch. Das heißt, ich brauche eine Software, mit der ich die Ladestation in Betrieb nehmen kann, sicherstellen kann, dass das System immer läuft. Mhm. Also auch wir im Hintergrund den Service übernehmen und den Support. Dann geht es natürlich um die Abrechnung. Also gerade bei den Fahrzeugen, die zahlen sollen. Das sind Mitarbeiter, aber auch Gäste, die dann einen Tarif bekommen, mit dem seltenst Geld verdient wird, aber zumindest die Kosten nicht beim Unternehmen anliegen, sondern rückerstattet werden. Mhm. Und dann geht es um die interne Verrechnung der Dienstwagen. Und dann außerhalb diesem ganzen Chargepoint-Management geht es natürlich auch viel um Energiemanagement. Also wie stelle ich sicher, dass die Infrastruktur, die installiert ist, nicht dazu führt, dass die Sicherung die ganze Zeit fliegt. Das heißt, wir machen das Ganze sehr, sehr hardware-agnostisch. Ich kann jede Hardware bei uns einbinden in die Plattform, dann managen und sicherstellen, dass der die zur Verfügung stehende Leistung auch immer nur unterhalb des Maximums liegt.
Was muss die Software können sozusagen, damit sie das abrechnen kann, verrechnen kann, Energiemanagement, also jetzt nicht von auf eure bezogen, sondern allgemein, wo muss sie sich überall andocken können und wo muss sie sich eingliedern können?
Da einmal muss sie mit der Station eine Verbindung aufbauen können. Mhm. Das ist häufig oder ist mittlerweile fast immer getrennt, die Hardware und die eigentlichen Hardwarehersteller und Anbieter wie wir. Da gibt es so ein Standardprotokoll, das heißt OCPP, das klingt mal sehr standardisiert, hat dann doch viele Dialekte. Genau, und dann mache ich eine SIM-Karte rein, dann kommt die Station online. Genau, und dann laufen die eigentlich relativ autark. Ich mache natürlich Sachen wie, dass ich meinen Mitarbeiterausweis einlesen kann und dann auch den nutze, um bei uns zu laden. Mhm. Firmen ab einer gewissen Größe machen dann irgendwie Import in die SAP. Aber wir wollen auch gar nicht am Anfang so den riesen Integrationsaufwand bei den Firmen verursachen, sondern die sollen mal irgendwie ein paar Stationen aufbauen und Abrechnung aktivieren und dann kümmern wir uns um alles. Mhm. Wenn die merken, dass die Nachfrage steigt oder der Aufwand größer wird, dann lässt sich da immer noch ein bisschen was integrieren. Mhm. Ist aber bei den meisten Firmen gar nicht notwendig.
Weil das ist ja doch, also wenn ich das jetzt mal so überschlage, das betrifft ja ganz schön viele Bereiche. Also ich meine, am Schluss ist das hinterher noch für die Steuererklärung relevant, wer wo geladen hat und was bezahlt hat. Und auf der anderen Seite, damit, wie du vorhin gesagt hast, das Netz nicht um die Ohren fliegt, muss man Energiemanagement machen. Das ist eine ganze Menge, oder?
Das ist eine ganze Menge, ja. Wir kommen in der Regel über die Infrastruktur, Facility Management ins Gebäude. Mhm. Das heißt, die planen, kümmern sich erstmal darum, dass ich Station aufbauen kann. Und sobald wir im Gebäude sind und die Station in Betrieb genommen werden, ist es immer noch viel Facility Management, die dann irgendwie Energieanalysen haben wollen. Mhm. Dann ist HR oft dabei für die Abrechnung der Mitarbeiter, Nachhaltigkeitsmanagement, wenn es sowas gibt. Und dann, man denkt in der Regel, dass wir vom Fuhrpark kommen, das tun wir aber gar nicht, sondern wir kommen von der Infrastruktur. Und dann irgendwann, wenn es um die Frage geht, wie gehe ich mit meinem Sales-Teams um, die eigentlich nur zu Hause laden, weil die durch ganz Deutschland oder international verteilt sind, dann kommt das Fuhrparkmanagement. Mhm. Und dann kümmern wir uns auch darum, dass die nicht am Standort, sondern zu Hause laden können und das Fuhrparkmanagement eine Transparenz über Kosten und Emissionen bekommt von uns.
Und wenn das reibungslos funktioniert und einfach zu handhaben ist, dann haben die Flottenbetreiber auch mehr Lust, ihre Flotten zu elektrifizieren. So ist es, oder?
So ist es. Die Flottenelektrifizierung ist meist aus einem Dekarbonisierungsgedanken getrieben. Mhm. Oft ist dann so relativ schnell ein bisschen die Ernüchterung, dass die Total Cost of Ownership erstmal steigen beim Auto, weil ich denen einfach klassisch so eine Tankkarte in die Hand drücke und sage, fahr durch Deutschland und lad, wie du früher getankt hast. Dann stehen die da irgendwie jeden Tag eine halbe Stunde am Schnelllader und zahlen wahnsinnig hohe Preise, um zu laden. Mhm. Genau, und dann muss ich als Fuhrpark mich irgendwann mit der Frage beschäftigen, wie kann ich denn das Ganze reduzieren? Und das gelingt mir nur, wenn die Firmenfahrzeuge entweder an meinem Standort dann laden, zu meinem eigenen Strompreis oder zu Hause.
Also mir leuchtet ein, dass es solche Softwarelösungen geben muss. Welche gibt es denn im Moment am Markt und wie unterscheiden die sich im Wesentlichen?
Es gibt klassisch die aus dem Öffentlichen kommen, eher von den Stadtwerken oder Energieversorgern. Das ist eigentlich eher ein Asset-Management-Tool, dass ich als Energieversorger in der ganzen Stadt meine Stationen überwachen kann und öffentlich anbieten kann. Mhm. Wie gesagt, wir kommen aus dem anderen Bereich. Dann gibt es noch die ganz privaten, da geht es dann eher irgendwie so Richtung um die PV-Anlage. Genau, und die unterscheiden sich natürlich einmal in der Art, wie sie in den Markt reingehen. Mhm. Also gehen sie eher über den öffentlichen Betreiber oder über, wie wir jetzt, eher den Elektriker. Und dann geht es viel um Usability, um Funktionsumfang, den wir den Kunden bieten. Und dann merkt man schon, dass sich da die letzten Jahre dann ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt und jetzt eine Handvoll Anbieter gibt, wo man sieht, dass die einfach das Rennen machen. Hm.
Seit wann seid ihr unterwegs?
2018.
2018, ja gut. Also man hat schon gesehen, dass es funktioniert, sagen wir mal so, aber nennt man, glaube ich, noch Startup wahrscheinlich. Wenn du jetzt auch an andere Startups denkst, ich meine, die Energiewende, so wie ich das verstehe, ist oft auch ein Problem der Zusammenarbeit ganz verschiedener Akteure. Also Beispiel, ich habe gerade eine Wärmepumpe gekriegt und da verstehen oft die Elektriker noch nicht, dass sie mit den Installateuren reden müssen und die Dachdecker mit der PV-Anlage sind auch irgendwie plötzlich beteiligt. Und sowas ist wahrscheinlich in deinem Bereich auch. Wie sehen denn da die Akteure aus, mit denen ihr jetzt zum Beispiel Kontakt habt und wie gehen Startups überhaupt mit diesen ganzen Akteuren um?
Das ist natürlich bei uns auch ein Riesenthema. Wir sind wahnsinnig abhängig von Personen, die uns da irgendwie im Feld installieren wollen, die Elektriker. Wir sind abhängig von Hardwareherstellern. Das sind alles häufig Gewerke, die viele Jahre lang relativ ähnliche Sachen gemacht haben und jetzt immer mehr irgendwie von energiewirtschaftlichen Fragestellungen konfrontiert werden oder auch von höherem Bedarf an Software. Und wir haben vom ersten Tag an versucht, die gut zu trainieren, die mitzunehmen. Ein Schlüssel ist, glaube ich, auch immer, die Lösung so einfach wie nur möglich zu machen. Wir haben beim ZVEH, das ist der Zentrale Verband Elektrohandwerk, waren wir von Anfang an, seit unserem starken Wachstum Mitglied, waren viel in Innungen, waren bei den Hardwareherstellern viel, haben versucht zu verstehen, was eigentlich deren Bedarf ist und was die von uns brauchen. Mhm. Genau, und haben da oft einfach drauf gehört, was die Partner uns sagen und wie wir deren Leben am Ende vereinfachen. Mhm. Und das machen wir. Wir haben jetzt gerade ein neues Produkt rausgebracht. Wir haben früh gemerkt, dass ein Elektriker und ganz viele Elektriker haben ziemlich wenig Lust, jetzt irgendwie noch eine Software einzuführen für intelligente Ladestationen. Und wir haben jetzt ein neues Tool, mit dem jeder in unter einer Minute eine Ladestation online bringen kann. Oder es klingt oft so nach Werbegag, aber die Elektriker lieben es, weil wir denen sagen, rechne einfach deine normale Inbetriebnahme ab. Wir stellen sicher, dass du nicht lang brauchst, keinen Krach hast. Mhm. Und wir uns am Ende viel mit denen beschäftigen, ja, was die am Ende brauchen.
Das klingt schon mal nach Innovation und das schließt gerade die nächste Frage an, die mich in dem Zusammenhang bewegt. Ich meine, Ladeinfrastruktur ist sicherlich eine der wichtigsten Sachen in der Mobilitätswende und du steckst da ja ziemlich drin. Was können wir da gerade jetzt so erwarten an Innovationen in diesem Bereich?
Wir haben über die letzten Jahre viel, viel Arbeit da reingesteckt, erstmal Ladeinfrastruktur zugänglich zu machen. Das war vor ein paar Jahren auch nicht ganz selbstverständlich und ist es zum Glück mittlerweile. Jetzt gerade geht es viel um Netzentgelte, um die Total Cost of Ownership wirklich runterzubringen beim Fahrzeug, um smarte Tarife, um die Frage, wie nutze ich eine Batterie, nicht nur in eine, sondern in die andere Richtung. Und da wird viel, viel Geld reinfließen. Ne? Und da freuen wir uns aber auch alle drauf, weil das ist am Ende ja dann der eigentliche Hebel, mit dem wir E-Mobility und Energiewirtschaft irgendwie zusammenbringen. Also ich glaube, da wird es einen ganz anderen Blick auf Fahrzeuge geben, die dann nicht nur den ganzen Tag rumstehen und irgendwie zweimal die Woche getankt werden müssen, sondern Teil eines Ökosystems werden. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach der Bereich, in dem in den nächsten Jahren die meiste Arbeit zu tun ist.
Da werden wahrscheinlich auch einige Ladestationen, die jetzt schon aufgebaut sind, auch wieder ersetzt werden müssen, weil da eine ganze Menge Neues passiert. Da grinst der Eduard und sieht eine Menge Bedarf für sich und seine Firma an der Stelle.
Gut, wir verdienen ja kein Geld mit Ladestationen, okay, sondern mit der Software. Ja. Wir sind am Anfang von der E-Mobility. Ich meine, wir sind seit 2018 dabei. Es fühlt sich schon an, als würden wir als hätten wir langsam die E-Mobility durchgesetzt. Ich habe ja gerade die Zahlen gesagt, wir sind in Deutschland bei 3% Elektroautos. Also alle Stationen, die heute in unserem Umfeld aufgebaut wurden, werden auch bleiben, weil ich werde so viel zusätzlichen Bedarf haben, dass es dann nichts ausmacht, wenn ich die zwei, drei Stationen, die dann noch hängen, nur in eine Richtung benutzen kann.
Das stimmt natürlich. Ihr seid im Juni auf der Power to Drive Europe, auch als Aussteller auf der Messe mit dabei. Ja, was erwartest du von der Power to Drive Europe in München und worauf freust du dich am meisten?
Ich freue mich, dass es unsere Hausmesse ist. Wir sind ja aus München. Ah. Das ist mal eine Messe, wo mal jeder mit kann. Ja. Aus dem Team. Die Power to Drive hat es ja die letzten Jahre echt zu einem wahnsinnigen Format entwickelt. Und wir waren letztes Jahr das erste Mal dabei als Aussteller. Und tatsächlich war das auch unsere erste Messe, glaube ich, mit dem richtigen eigenen Messestand. Und das ist guter Austausch. Man trifft viele Partner, werden neue Produkte vorstellen. Genau, das wird wieder viel Spaß machen.
Das klingt schön. Also, vielleicht sehen wir uns da auch. Ja. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle für diesen Einblick und das Gespräch.
Danke dir.
Ja, wenn Sie sich, liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, noch mehr für REEV interessieren, findet man die natürlich auch online unter www.reev.com, sage ich jetzt mal. Ja, und ich hoffe, wir hören uns in einem der nächsten Podcasts wieder. Bis dahin, Ihr Tobias Bückler. Viele weitere spannende, innovative Startups wie REEV finden Sie im Startup-Bereich der The Smarter E-Europe. Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft. Vom 19. bis 21. Juni 2024 auf der Messe München. Alle Infos dazu gibt es online unter www.thesmarter.de.